Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Rabe Info nach der Sommerpause. Das sind unsere Themen. Sergio, Beat und Benoit müssen zu Hause bleiben. Der VCS protestiert gegen die schleichende Zugbilettpreiserhöhung. Und wie immer am Montag unsere Rubrik Kopf der Woche. Heute erzählt uns der Basler Ex-Nationalrat und Energiewirtschaftsexperte Rudi Rechsteiner, wie der Ausstieg aus der Kernenergie bewerkstelligt werden kann. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
Der Publikumsandrang am zweiten autofreien Sonntag im Berner Lengasquartier war sehr mäßig. Nur ein paar hundert Personen sind gekommen. Einerseits wohl wegen der Hitze, andererseits, weil das Rahmenprogramm sehr dürftig war. Die Bevölkerung war aufgefordert, selber aktiv zu werden. Die Stadt hat den Anlass mit nur wenig Geld unterstützt. Der geringe Publikumsandrang wirft nun die Frage auf, wie es mit den autofreien Sonntagen in Bern weitergehen soll. Bundesrat Alain Berset wirbt dafür, dass Jugendliche musikalisch besser gefördert werden. Gemeinsam mit Isabel Chassot, Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektoren, hat er den Abstimmungskampf lanciert. Am 23. September stimmt das Schweizer Volk über den Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung ab. Mit diesem Beschluss soll die musikalische Bildung in der Verfassung verankert werden. Der Musikunterricht in der Schule soll schweizweit vereinheitlicht werden und der außerschulische Musikunterricht stärker gefördert werden. Der Bundesrat erachtet die musikalische Bildung für Kinder und Jugendliche genauso wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen, wie er in einer Mitteilung schreibt. Burma hat die Medienzensur abgeschafft. Laut Agenturmeldungen soll es auch in Burma zukünftig eine freie Presse geben. Bis anhin hat die Zensurbehörde alle Artikel mit religiösen und politischen Inhalten kontrolliert. Nicht nur journalistische Artikel, sondern auch Liedtexte und Märchen mussten der Zensurbehörde vorgelegt werden. Die Aufhebung der Zensur ist eine von zahlreichen Reformen der neuen zivilen Regierung in Burma. Vor 1,5 Jahren hat sie die Militärjunta abgelöst. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat gestern einen seiner wenigen öffentlichen Auftritte. Anlass war die Feier zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Das syrische Staatsfernsehen zeigte Assad beim Gebet in einer kleinen Moschee. Auch der Fastenmonat Ramadan hat das Blutvergießen in Syrien nicht gestoppt. Laut Agenturmeldungen sprechen oppositionelle Aktivisten von über 5'000 Toten, darunter über 400 Kinder. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag und die kommenden Tage bleibt es trotz Schleierwolken meist sonnig und sehr heiß, bei Temperaturen um 30 Grad. In den Bergen gibt's lokale Gewitter.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Heute Morgen standen Sergio, Beat und Benoit vor mehreren Schweizer Bahnhöfen. Die drei Werbeträger der SBB konnten nicht verreisen, mussten stattdessen zu Hause bleiben. Der Grund: sie konnten sich die Zugbillette nicht mehr leisten. Mit Doppelgängern der SBB-Werbung protestierte der Verkehrsclub Schweiz gegen die Preispolitik der SBB und anderen Betrieben des öffentlichen Verkehrs. Ich wollte vom VCS-Mediensprecher Gerhard Tuband wissen, was will der Umweltverband mit dieser Aktion erreichen?
Der VCS hat in 13 Schweizer Kantonen Protestkarten verteilt. Anlass ist die Preiserhöhung im öffentlichen Verkehr, die im Dezember in Kraft treten wird. Wir werden jetzt diese Protestkarten verteilen. Man kann sie auch im Internet ausfüllen unter www.verkehrsclub.ch/sbb. Dann werden wir diese Karten sammeln bis im Dezember und dann den Betrieben des öffentlichen Verkehrs übergeben.
Die Preise werden ja schleichend erhöht. Man spricht davon, dass in den nächsten paar Jahren eine Preiserhöhung von bis zu 27% stattfindet. Auf der anderen Seite muss die SBB eine Infrastruktur renovieren, die zum Teil vernachlässigt wurde. Irgendwie muss sie das berappen. Warum nicht über die Billettpreise?
Es ist nicht mal so sehr die Instandhaltung des Schienennetzes, die hier eine Rolle spielt. Dafür hat die SBB mehr Geld bekommen von, oder wird sie mehr Geld bekommen vom Bund. Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Einerseits hat der Bundesrat die Trassenpreise erhöht. Das sind die Preise, die die Bahnen zahlen müssen, damit sie das Schienennetz benutzen dürfen. Das ist ein Preistreiber. Andererseits haben die Betriebe des öffentlichen Verkehrs kontinuierlich ihre Preise erhöht. Sie werden das auch in Zukunft machen. Und wir appellieren dort einfach an die Betriebe des öffentlichen Verkehrs mit dieser Aktion, die wir jetzt durchgeführt haben, dass sie hier auch Augenmaß behalten, weil wenn man dort den Bogen überspannt, dann wird man die Fahrgäste vergraulen und dann werden sie vermehrt aufs Auto umsteigen.
Inwiefern kann das gebremst werden? Also inwiefern, denken Sie, gibt es eine Chance, die öffentlichen Verkehrsbetriebe dazu zu bewegen, die Billettpreise konstant zu halten oder gar zu senken?
Also senken werden sie sie sicher nicht und das wäre auch eine Forderung, die nicht in Ordnung wäre, denn man muss ganz klar sehen, die Preise steigen natürlich auch anderswo. Man kann nicht im Ernst von den SBB verlangen, die Preise jetzt wieder zu senken. Was notwendig sein wird, ist, dass man kontinuierlich Druck ausübt und den SBB vor Augen hält und in erster Linie natürlich den SBB vor Augen hält, dass sie ein gewisses Augenmaß wahren bei diesen Preiserhöhungen. Es geht uns darum, dass diese Preiserhöhungen in einem zahlbaren Rahmen bleiben. Uns ist sehr wohl bewusst, dass es nicht ohne Preiserhöhung abgehen kann. Einerseits wollen die SBB neues Rollmaterial investieren, das ist ein Hauptgrund. Andererseits müssen sie natürlich die Preise auch anpassen, das ist uns ganz klar bewusst. Aber es muss in einem bestimmten Rahmen bleiben, weil sonst vergrault man die Fahrgäste. Und hier ist es einfach nötig, dass man kontinuierlich den Druck ausübt.
Sagte Gerhard Tuband, Mediensprecher des Verkehrsclubs Schweiz.
95,6. Rabe Info.
Im Bereich Energie bewegt sich im Moment sehr viel. Die erneuerbaren Energien gewinnen rasant an Fahrt und sie werden billiger. Trotzdem wollen die Berner Kraftwerke BKW in den nächsten 10 Jahren insgesamt fast 400 Millionen Franken ins AKW Mühleberg investieren. Wird Mühleberg dadurch sicherer? Lohnt sich das wirtschaftlich und was passiert denn im Rest von Europa? Das wollte Benedikt Bachmann von Rudi Rechsteiner wissen. Rudi Rechsteiner ist Basler Alt-SP-Nationalrat und Energiewirtschaftsexperte. Er ist unser Kopf der Woche.
Die BKW, die wollen in Mühleberg zu den rund 20 Millionen Franken jährlich zusätzlich 170 Millionen Franken investieren. Wird die Sicherheit dadurch tatsächlich erhöht?
Ich glaube nicht, dass diese Geldmittel reichen, um die Anlage sicherheitsgerecht zu machen. Es bräuchte viel mehr Geld und ich habe generell Zweifel, dass man Mühleberg noch sanieren kann. Die Kläger gegen Mühleberg machen ja geltend, dass eine lange Reihe von Mängeln bestehen. Erdbebensicherheit, die zweite Kühlleitung, das Brennelementebecken. Und dann gibt es aber noch ganz viele kleinere Dinge, die auch nicht stimmen. Diese Kosten, denke ich, das ist zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Franken mindestens. Und ich denke, die Gerichte werden da die BKW noch zurückpfeifen und neue Forderungen stellen. Also das heißt, dass wesentlich mehr Geld nötig ist und dass der Betrieb von Mühleberg schon heute unrentabel ist, wenn man es misst an den Börsenpreisen für Strom. Strom bekommt man an der Börse heute für 6 Rappen. Mühleberg kostete schon vor 2 Jahren 7 Rappen. Wenn jetzt diese Investitionen dazukommen, liegt Mühleberg etwa 8 bis 9 Rappen pro Kilowattstunde, das heißt etwa 40-50% über den Marktpreisen für Bandenergie.
Wenn man diese knapp 400 Millionen Franken, die in den nächsten 10 Jahren investiert werden sollen, für andere erneuerbare Energien investieren würde, an wie viel der Teil des Atomkraftwerks Mühleberg könnte man damit ersetzen?
Mit 400 Millionen Eigenkapital kann man etwa 500 Megawatt Windenergie finanzieren. Man nimmt dann auch noch Fremdkapital auf. Und das würde reichen, um etwa einen Drittel von Mühleberg bereits zu ersetzen.
Wie schätzen Sie das Festhalten der BKW an Mühleberg nach dem Beschluss des mittelfristigen Atomausstiegs ein?
Ich bin sehr enttäuscht, weil ja noch an der Medienkonferenz gesagt wurde, man wolle auf erneuerbare Energien umstellen und man rechne nicht mit der Weiterführung von Mühleberg über 2022 hinaus. Man hat auch gesagt, man wolle das sehr genau kalkulieren. Und jetzt stelle ich fest, dass die BKW nichts kalkuliert haben. Sie haben hier einen emotionalen Entscheid gefällt. Sie wollen um jeden Preis das AKW weiter betreiben. Und das ist natürlich sehr enttäuschend. Es zwingt dann wegen den Kosten die BKW auch, möglichst lange Laufzeiten durchzusetzen. Das heißt, man wird vielleicht bis 2030 laufen lassen wollen, weil ja diese Investitionen nur etwas bringen, wenn das Werk sehr lange weiter betrieben werden kann.
Und müssten die BKW Mühleberg per sofort abschalten, könnten kurzfristig Lieferengpässe auf sie zukommen, zum Beispiel in einem sehr kalten Winter?
Das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben ein Überangebot an Strom in Europa und die Schweiz ist ein Transitland. Im letzten Jahr wurden 80 Terawattstunden durch die Schweiz geleitet. Und Mühleberg produziert 3 Terawattstunden. Also das heißt, Sie sehen, dass wenn man nur 5% der Transitlieferungen durch die Schweiz abzweigt für den eigenen Verbrauch, dann ist Mühleberg bereits ersetzt. Wir schwimmen im Strom. Es bleibt hier festzuhalten, dass die Schweizer Elektrizitätswirtschaft so viele Beteiligungen im Ausland besitzt, dass es fast unmöglich ist, einen Blackout zu haben, wenn man das nicht mutwillig herbeiführt.
Wie sieht im Moment der Zuwachs an alternativen Energien in Europa aus?
Das sieht sehr gut aus. Wir haben im Jahre 2011 71% aller Kraftwerke wurden auf Basis von erneuerbaren Energien installiert. Am meisten Zuwachs hat jetzt die Sonnenenergie, gefolgt von der Windenergie und dann eben auch Biomasse. Das Sensationelle ist jetzt einfach, dass die Preise für diese Techniken so weit gesunken sind, dass sie alle billiger sind als neue Atomkraftwerke. Ein neues Kraftwerk ist immer teurer als ein altes abgeschriebenes, also man sollte nicht ein neues Wasserkraftwerk, das vielleicht 12 oder 15 Rappen pro Kilowattstunde kostet, gleichsetzen mit einem alten, das ja, wenn es abgeschrieben ist, für 2 bis 3 Rappen Strom produzieren kann.
Hat sich denn der Zuwachs in Europa jetzt verlangsamt oder beschleunigt er sich? Es gab einmal die Rechnung, dass innerhalb 6 Wochen Windkraft allein in Deutschland installiert würde, die einer Menge eines Atomkraftwerks entsprechen.
Also wenn man es europaweit ansieht, dann wurden etwa 45.000 Megawatt gebaut. Und das Schwierige dabei ist, man muss umrechnen. Nicht jede Technik hat die gleichen Betriebsstunden pro Jahr. Das heißt, bei der Sonne wissen wir, das sind etwa 1.000 Volllaststunden. Beim Wind sind es 2.000 bis 4.000, je nach Standort. Und wenn wir das aber ansehen, kann man schon sagen, dass Mühleberg wahrscheinlich innerhalb 1 bis 2 Wochen in Europa ersetzt wird durch erneuerbare Energien. Das ist im Moment das Zubautempo, oder das war es mindestens bis 2011. Jetzt haben wir in vielen südeuropäischen Ländern eine Finanzkrise, die auch im Kraftwerkssektor praktisch zu einem Stillstand geführt hat. Aber das wird irgendwann wieder weitergehen.
Wo sehen Sie in Europa das größte Problem? Könnte ein Energieengpass Realität werden?
Nein, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen, einen Engpass, weil wir haben so viele alte Kohlekraftwerke, die noch angemottet worden sind, die man zwar abgestellt hat, aber aus Sicherheitsgründen noch nicht zurückgebaut hat. Und deshalb ist es eigentlich undenkbar, dass wirklich ein Blackout passieren kann, solange man diese Reserven hat. Für die Versorgungssicherheit ist aber wichtig, dass wir jetzt die Netze ausbauen, weil wir Strom aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel von der Nordsee, eben auch aus größeren Distanzen transportieren müssen, um europaweit das gut zu verteilen. Das heißt, wenn man mit den wetterabhängigen Energien umgehen will, muss man eben schauen, dass man die Standorte in verschiedenen Wetterzonen verknüpft, nach dem Motto, irgendwo windet es immer, und wir müssen dann über weitere Strecken das zum Verbraucher leiten. Das ist aber auch gut möglich, weil eben Deutschland zum Beispiel jetzt die großen Gleichstromleitungen plant. Also da geht durch eine einzige Leitung gehen 5 bis 7 AKWs an Leistung. Diese Gleichstromtechnik hat auch keinen Elektrosmog, ist also für die Bevölkerung unschädlich und kann auch auf bestehenden Trassen, die bereits da sind, installiert werden.
Seit rund einem Jahr wollen Bundesrat und Parlament den mittelfristigen Atomausstieg. Was ist in der Schweiz inzwischen tatsächlich passiert?
Wir haben noch nicht viel gesehen. Der Bundesrat wird jetzt mit einer Vorlage kommen und es ist etwas widersprüchlich, die Signale aus Bern. Zum Beispiel will man die kleinen Photovoltaikanlagen eher bremsen. Also eine große Aufbruchsstimmung ist nicht zu spüren im Bundesrat, aber wichtig, und das ist sicher ein Durchbruch, scheint mir, dass jetzt die Planung an neuen Atomkraftwerken beendet wurde. Wichtig scheint mir auch, dass die Gerichte gegen die Atombetreiber vorgehen, weil wir eine Aufsichtsbehörde haben, die nicht aufpasst. Also das ENSI schützt nicht die Bevölkerung, sondern sie schützt konsequent die Atomkraftwerke und die Betreiber. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass jetzt die Zeichen, dass man nicht weitermachen kann wie bisher, wenigstens teilweise gesetzt sind. Ich bin überzeugt, dass wir mit Klagen die Atomkraftwerke in der Schweiz stilllegen können, weil die Sicherheitserfordernisse, die sind nicht erfüllt. Und im Übrigen rechne ich damit, dass auch die Berner Bevölkerung die Stilllegung von Mühleberg befürworten wird, wenn es erfährt, dass dieser Betrieb nicht mehr rentabel ist im Vergleich zum Bezug vom Markt.
Wie ist der Zuwachs an alternativen Energien in der Schweiz im Moment?
Ja, Sie wissen ja, dass wir fast 20.000 Projekte auf der Warteliste haben. Ich würde sagen, in der Bevölkerung sind die Sympathien für erneuerbare Energien ganz enorm und auch viele Menschen möchten und investieren auch ganz konkret. Es sind jetzt immerhin etwa 6.000 Anlagen genehmigt worden. Aber die Warteliste-Bürokratie ist natürlich extrem frustrierend. Man muss Jahre warten und es wird auch dann versäumt, bei Neubauten direkt zum Beispiel Solaranlagen einzubauen, weil die Vergütung nicht geklärt ist. Das Gute ist, dass wir jetzt mit einem Modell weiterkommen könnten, wo man einfach den Zähler rückwärts laufen lässt, also Solarstrom. Es würde etwas bringen, wenn der Bund einfach mal vorschreiben würde, dass der Eigenverbrauch gedeckt werden kann durch Eigenproduktion, auch wenn das zeitlich nicht zusammenfällt, Produktion und Konsum, indem man den Zähler rückwärts laufen lässt. Das nennt man das sogenannte Net Metering. Und ich bin überzeugt, dass im Parlament irgendwann einmal diese Lösungen eine Mehrheit gewinnen werden. Und dann kann ich mir vorstellen, dass 1 bis 2 Millionen Solaranlagen in der Schweiz einen Anteil produzieren werden, der 3 der 4 AKWs wahrscheinlich ersetzen kann.
Sagt der Basler Alt-SP-Nationalrat und Energiewirtschaftsexperte Rudi Rechsteiner. Er war unser Kopf der Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 20. August. Ab heute sind wir wieder täglich von Montag bis Freitag für euch da. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer, um 11. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Benedikt Bachmann und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.